Guten Morgen miteinander. Ja, ich komme ja gerade quasi zwei Dörfer weiter als das Projekt von Rheinfelden. Dazwischen ist noch August, da kommt der Schatschiri her. Aber wir tun ja auf Hochdeutsch predigen, weil wir ukrainische Gemeindeglieder haben. Also werden wir hier umstellen von dem Baseldeutsch auf ein spezielles Hochdeutsch. Ja, genau. Wenn Politiker aus ihrem Amt ausscheiden oder Menschen aus dem öffentlichen Leben, dann haben sie oder halten sie im Normalfall eine Abschiedsrede. Und in den Abschiedsreden, da sagen sie noch einmal, was ihnen wichtig war und ist. Und solche Reden, die können ja emotional sein oder vielleicht eher ein bisschen nüchtern. Sie können auch persönlich sein oder eher so sachlich. Und sie können natürlich kurz sein und prägnant und sie können eher lang sein. Die Abschiedsrede von Mose, der ja eine öffentliche Person war, zur Zeit damals vom Alten Testament, der ein Leiter war, er hielt eine sehr lange Abschiedsrede. Sie war so lang, dass sie ein ganzes Buch gefüllt hat, nämlich das fünfte Buch Mose. Das fünfte Buch Mose ist so wie die Abschiedsrede von Mose. Da hat er das gesagt, was ihm auf dem Herzen war, bevor er die Leitung an Josua übergab und das Volk dann in das gelobte Land eingezogen ist. Und in dieser Abschiedsrede hat er noch einmal das gesagt, was ihm ganz besonders am Herzen lag. Und das scheint offenbar relativ viel zu sein, wenn es ein ganzes Buch gefüllt hat. Aber wir wollen heute nur ein Kapitel davon lesen und uns von diesem Kapitel inspirieren lassen. Und dieses Kapitel, ein ganzes, liest uns jetzt Matthias vor.
Textlesung aus 5. Mose 8. Haltet euch genau an alle Gebote, die ich euch heute weitergebe. Dann werdet ihr am Leben bleiben, viele Kinder haben und das Land einnehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von allem, was der Herr ihm zusagt. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Beachtet deshalb seine Weisungen. Lebt so, wie es ihm gefällt, und habt Ehrfurcht vor ihm. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Das Gestein des Landes enthält Eisen und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern. Dann könnte sich euer Herz überheben und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er war es, der euch durch die große, schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione lauerten. In diesem ausgedörrten Land ließ er für euch Wasser aus dem harten Fels hervorquellen und gab euch Manna zu essen, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch danach umso mehr mit Gutem zu beschenken. Wenn dieses Gute kommt, sagt nicht: Das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute auch für euch gilt. Wenn ihr aber den Herrn, euren Gott, vergesst und anderen Göttern nachlauft, ihnen dient und sie anbetet, werdet ihr zugrunde gehen. Das versichere ich euch.
Danke, Matthias, für den Bibeltext. In der Vorbereitung auf den Einzug in das verheißene Land malt Mose dem Volk ein Bild vor Augen von einem Land. Einem Land, das fruchtbar ist, das Bodenschätze hat, das lieblich anzusehen ist, in dem sie keinen Mangel leiden werden. Es ist ein Land, in dem es ihnen gut gehen wird, in dem sie gesegnet werden und in dem es ihnen gut geht. Und es geht ihnen so gut und sie werden so gesegnet sein, dass die umliegenden Völker sich fragen: Warum geht es denn euch so gut? Was für einem Gott folgt ihr nach? Und können wir diesem Gott auch nachfolgen? Durch den Segen, den sie erleben sollten, sollten sie ein Beispiel sein und ein einladendes Beispiel für die umliegenden Völker. Und das ist die Art der Evangelisation im Alten Testament, dass die Menschen rund um Israel erkennen, wie gut das Gott es meint mit uns Menschen und wie er uns segnen möchte. Im Neuen Testament ist die Evangelisationsstrategie anders. Da heißt es, geht in alle Welt. Und trotzdem ist es immer noch so, dass Gott auch uns segnen möchte, damit andere Menschen um uns herum sich fragen, was ist im Leben von dieser Person anders? Warum geht es ihm so gut? Warum ist er eine so zufriedene Person? Wieso kann dieser Mensch mit Niederlagen umgehen? Wieso wird er nicht bitter durch Enttäuschung? Warum bewahrt er die Ruhe in auswegslosen Situationen? Und warum hat er eine Hoffnung, die unerschütterlich ist? In solchen Momenten, wenn sich Menschen das um uns herum fragen, dann ist die Gelegenheit, etwas zu sagen. Zu sagen, weil es Gott gut mit mir meint, weil er mich erlöst hat, weil Jesus mich befreit hat, weil der Vater für mich sorgt, weil der Heilige Geist mir einen Frieden ins Herz schenkt, weil ich ein Kind Gottes bin und aus den Verheißungen Gottes leben darf, weil ich weiß, dass es Gott gut mit mir meint. Und das tut er. Er meint es mit uns gleich gut wie mit dem Volk Israel damals, als er es ins verheißene Land führen wollte. Und weil er es gut gemeint hat mit ihnen, hat er ihnen seine Gebote gegeben. Und daran erinnert Mose das Volk in diesem 5. Buch Mose. In seiner Abschiedsrede erinnert er das Volk daran, dass Gott es gut meint und dass er dazu ihnen seine Gebote gegeben hat. Er schärft ihnen ein: Wenn ihr die Gebote haltet und in den Wegen Gottes geht, dann werdet ihr in das Land hineinkommen und es wird euch gut gehen. Das steht im Vers 1. Haltet euch genau an alle Gebote, die ich euch heute weitergebe. Dann werdet ihr am Leben bleiben, viele Kinder haben und das Land einnehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Und dann im Vers 6 greift er das auf: Beachtet deshalb seine Weisungen, lebt so, wie es ihm gefällt und habt Ehrfurcht vor ihm. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Mose in seiner Abschiedsrede sagte dem Volk: Haltet die Gebote Gottes, denn er hat euch die Gebote gegeben, damit es euch gut geht im verheißenen Land. Damit ihr im Frieden zusammenleben könnt, damit ihr nicht vom Unglück eingeholt werdet, damit ihr euch keine Sorgen zu machen braucht, damit ihr ein Segen sein könnt, auch für andere. Und dazu sind ja die Gebote heute noch da. Viele der Gebote aus dem Alten Testament, die gelten ja heute noch. Und sie sind dazu da, dass es uns gut geht. Wenn Gott das Gebot gibt, dass wir in der Wahrheit leben sollen, dann ist es dazu da, dass es uns gut geht. Wenn wir nichts nehmen sollen, was uns nicht gehört, und nicht neidisch auf das schauen sollen, was anderen gehört, dann hat uns Gott das Gebot gegeben, dass es uns gut geht. Wenn er uns das Gebot des Sonntags gegeben hat, des Ruhetags, dann, weil es uns gut gehen soll. Wenn er möchte, dass wir ihn lieben und keine Götter neben ihm haben, dann aus dem Grund, damit es uns gut geht. Gott möchte, dass es uns gut geht. Und das war ja auch der Wunsch für sein Volk. Darum hat er es in das verheißene Land geführt. Darum wollte er es in dem verheißenen Land auf besondere Art und Weise segnen. Aber damit sie diesen Segen erleben konnten oder könnten, musste er das Volk vorher erziehen. Und dazu benutzte er die Wüstenwanderung. Das steht im Vers 2. Hoppla, habe ich euch etwas unterschlagen. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. An die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kannten. Er wollte euch damit erziehen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern von allem, was der Herr ihm zusagt. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Also Mose sagt, der Umweg, die Zeit in der Wüste, das war eine Vorbereitungszeit auf die Zeit im verheißenen Land. Und diese Zeit nutzte Gott, um das Volk zu erziehen. Und es war erstaunlicherweise durch Mangel und Segen. In der Wüste haben sie Hunger erlebt, sie haben Durst gehabt, aber sie haben genauso in der Wüstenzeit erlebt, wie Gott sie durch Wachteln und Manna versorgt hatte, wie die Kleider nicht kaputt gingen, die Füße nicht geschwollen wurden. Das Volk erlebte in der Wüstenwanderung Mangel und Segen. Und durch beides hat Gott das Volk erzogen. Und dieses pädagogische Instrument, das er damals angewendet hat, das verwendet er auch heute noch. Er verwendet das, um uns zu erziehen durch Mangel und Segen. Also Gott erzieht uns nicht nur durch Mangel. Durch schwierige Zeiten, Wüstenerfahrungen, in denen man irgendwie, ja, vielleicht im Gebet ansteht oder in den Aufgaben einem überfordern oder so. Menschen mich enttäuschen. Gott erzieht uns nicht nur in den schwierigen Phasen, wo wir Mangel erleiden. Er erzieht auch durch Segen, durch Überfluss, durch Dinge, die uns einfach zufallen, durch Erfolg, den wir haben, durch Menschen, die uns bewundern. Ob wir dann abheben, durch Segen, der überdurchschnittlich ist. So eine eindrückliche Geschichte ist die mit George Foreman. Es gibt da eine Biografie von ihm. George Foreman ist ja der Boxweltmeister, der mit 40 Jahren ein Comeback hatte und nochmal Weltmeister wurde. Das ist ein Wunder, nicht? Und er hatte eine tiefgläubige Mutter und auch eine tiefgläubige Frau. Aber er selber kam ja aus völlig ärmlichen Verhältnissen und durch das Boxen wurde er halt reich. Und dann dachte er, ja, habe ich alles selbst erwirtschaftet. Da gibt es da in der Biografie, in dem Film, gibt es da die Sequenz, wo er dann so richtig in einem Höhenflug ist und alles hat, ein schönes Haus gebaut und in Protz und so. Dann lädt er die Mutter ein zum Essen, um ihr zu zeigen, was er jetzt alles so erreicht hat. Und dann kommt es zum Essen und dann sagt die Mutter, ja, willst du nicht noch beten? Sagt er, nein, ich brauche nicht zu beten, habe ich doch alles selber erwirtschaftet. Und dann wäscht dann die Mutter ihm die Kappe. Aber so richtig. Ja, Gott erzieht auch durch Überfluss, durch Segen, nicht nur durch Mangel und Segen. Und ich selbst habe beides erlebt. Ich habe schon Wüstenzeiten gehabt, in denen ich erzogen wurde. In der Kindheit war es weniger lustig. Während der Lehre auf den Baustellen, beim Studium, ich hatte verschiedene Phasen, die habe ich als Wüstenzeiten empfunden, in denen hat mich Gott erzogen. Aber Gott hat mich auch durch Segen, oder er zieht mich durch Segen und Überfluss, durch das, was ich mir in den letzten Jahren zugefallen ist, einfach zugefallen, wo ich eigentlich nichts beigetragen habe. Auch durch Überfluss, durch Segen erzieht uns Gott. Und er erzieht uns, damit sich unser Herz nicht überhebt. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern, dann könnte sich euer Herz überheben und den Herrn, euren Gott, vergessen. Genau das, was bei George Foreman passiert ist. Gott erzieht uns durch Mangel und Überfluss, damit sich unser Herz nicht überhebt. Er möchte nicht, dass wir stolz werden, dass wir abheben, uns zu wichtig nehmen und denken, der Erfolg, der kommt einfach von uns und wir haben alles erwirkt und dass wir am Ende Götzen anbeten. Und das ist die größte Gefahr, wenn es uns gut geht. Das ist eigentlich völlig etwas völlig Widersinniges. Wenn uns Gott segnet und es uns gut geht, dann stehen wir in der Gefahr, Götzen anzubeten. Wohlstand, der bringt einen Prozess in Gang in unserem Herzen, der von Wohlstand zu Undank und zu Götzendienst führt. Und erstaunlicherweise oder interessanterweise, diese drei Dinge spricht Mose in seiner Abschiedsrede eben an. Er beschreibt den Wohlstand, den sie erleben werden, das Land in seiner ganzen Pracht. Dann warnt er das Volk, dass sie sich von dem nicht den Kopf verdrehen lassen. Und dann sagt er ihnen, wo sie enden, wenn sie Götzendienst betreiben werden. Dass es dann ihr Ende sein wird. Und das sagt im Vers 19, wenn ihr aber den Herrn, euren Gott, vergesst und anderen Göttern nachläuft, ihnen dient und sie anbetet, werdet ihr zugrunde gehen. Das versichere ich euch. Also er warnt das Volk vor diesem Prozess, der Undank ins Rollen bringt. Undank ist der Anfang vom Ende. Undank setzte der Zeit von Adam und Eva im Paradies ein Ende. War letztlich Undank. Undank setzte dem segensreichen Leben des Volkes Israel im verheißenen Land ein Ende. Sie mussten ins Exil. Undank setzt dem geistlichen Erbe unseres Landes ein Ende. Die Schweiz ist ja wirklich ein besonderes Land. Ich bin ja ein Wahlschweizer, oder? Da, also habe ich mich entschieden, Schweizer zu werden. Ein Vorrecht auf eine gewisse Weise, ja. Aber wir sind ja schon ein bisschen ein spezielles Volk. Ist mir wieder bewusst geworden, als ich am 1. August bei der Feier war und wir dann die Nationalhymne gesungen haben. Und es war ja genau der Tag, an dem, ich glaube es war so, an dem uns der Sonnenkönig vom anderen Ufer, vom Atlantik, die Zölle aufgebrummt hat, oder? Es war genau der Tag. Und alles so ein bisschen in Panik, was machen wir jetzt und so. Und dann haben wir diesen Schweizer Psalm gesungen. Und da ist eigentlich die Antwort. Betet, freie Schweizer, betet. Eigentlich ist die Antwort, setzt eure Hoffnung auf den Herrn. Also es ist ja eigentlich fast unglaublich, oder? In diesen Zeiten, dass ein Staat das in seiner Nationalhymne hat. Aber ihr wisst ja, wie umstritten das ist und wie wenig eigentlich in unserem Volk davon übrig ist. Die meisten haben das ja völlig gedankenlos gesungen, oder? Aber ich habe mir gedacht, nein, das ist die Antwort. Betet, freie Schweizer, betet. Undank bringt uns ans Ende. Das ist die Aussage von Mose. Undank ist der Anfang vom Ende. Undank ist der Grund, warum Menschen am Ende Götzen anbeten. Und das klingt dann bei Paulus so im Neuen Testament. Ich kannte den Vers schon sehr gut, war mir vorher nicht bewusst, dass das mit Undank zu tun hat. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigen sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten, besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt den ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie sich für vergängliche Idole. Abgöttisch verehrten sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen Tiere. Also Paulus schreibt, die Menschen wollen Gott nicht danken. Die wollen das nicht. Sie beten lieber Götzen an. Und eigentlich beschreibt er genau das, was ja Mose auch schon gesagt hat, was eben passiert, der Prozess von Wohlstand, Undank, Götzendienst. Das ist genau das Gleiche. Und das ist der normale Prozess, der in Gang kommt, wenn wir nicht etwas dagegen tun. Das ist irgendwie in uns drin. Das ist ein Mechanismus. Aber Mose spricht davon, was man dagegen tun kann. Im Vers 11 sagt er, so hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Er sagt, hütet euch davor, Gott zu vergessen und all das Gute, das er euch geschenkt hat. Vergesst nicht, woher ihr kommt. Vergesst eure Geschichte nicht. Vergesst nicht, wie es euch ergangen ist in der Sklaverei. Vergesst nicht, wie ihr Freiheit erhalten habt. Vergesst nicht, wer es mit euch gut meint, wer es wirklich mit euch gut meint. Und das ist etwas, was ich mir, das ist so ein Lebenssatz von mir, darum hat mich das sehr angesprochen, oder, von Mose, weil ich mir das auch immer wieder sage. Vergiss den Herrn nicht und was er alles Gutes getan hat. Sich mir immer wieder selber sagen, ich gehöre auch zu der Gattung, die dann manchmal unzufrieden wird und ein bisschen am Murren ist und so, nicht? Denke daran, als ich auf dem TSC mit dem Studium begonnen hatte und dann, ja, der Studienalltag herausfordernd war und man musste sich anstrengen und die Bücher lesen, die man die Hälfte nicht verstanden hat, die Aneinanderreihung von Fremdwörtern entschlüsseln und so. Und da haben wir gedacht, ah, wie schön war es früher. Und dachte, hey, erinnere dich einmal, wie es war. Ist ja eine Illusion, oder? Ich sitze hier und kann etwas aufnehmen, draußen schneit es. Früher war ich auf der Baustelle, morgen um 7 habe ich die Fenster von den Böcken genommen, der Schnee ist mir ins Genick gefallen, es war alles kalt, was man angefasst hatte, es war überhaupt nicht prickelnd, oder? Es war ein Vorrecht, dass ich da sein durfte. Ja, wenn es manchmal vielleicht auch mühsam ist in der Nachfolge, da muss man sich sagen, hey, überleg dir mal, wie es eigentlich war, bevor du Jesus gekannt hast. Es war nicht prickelnd. Man war einsam. Hoffnung vielleicht an einem kleinen Ecken. Oder wenn man erfolgreich ist, Komplimente bekommt, einem alle loben, einem die Dinge zufallen, dass man eben dann nicht wie George Foreman denkt, ja, ich bin der Größte von allen, sondern dass man sagt, hey, wer hat das ermöglicht? Wer hat dir die Inspiration gegeben? Wer hat dir die Gesundheit geschenkt? Und so weiter. Sich erinnern und sich immer wieder sagen, vergiss nicht den Herrn, um was er dir alles getan hat. Und aus dem heraus kommt eine Dankbarkeit. Und Dankbarkeit, das ist der Schlüssel. Dankbarkeit ist ein Schlüssel. So wie UNDAC einen Prozess in Gang setzt, ist Dankbarkeit ein Schlüssel für eine tiefe Gottesbeziehung, um sich selbst anzunehmen und sein Leben, Dankbarkeit. Dankbar für das, was ich habe, nicht für das, was ich nicht habe. Oder? Sich freuen an dem, was man hat. Es ist ein Schlüssel für erfüllende Beziehungen, wenn man dankbar ist für all die Menschen, mit denen man unterwegs ist und nicht immer am Murren ist, wenn sie nicht so sind, wie sie sein sollten. Es ist ein Schlüssel, um sich freuen zu können. Und ich kann euch sagen, Dankbarkeit ist ein Schlüssel, dass es einem gut geht. Es ist einfach so. Und für diese Dankbarkeit kann man sich entscheiden. Man kann sich für Dankbarkeit entscheiden. Ob es einem gut geht und auch wenn es einem schlecht geht. Und ich denke, es ist in beiden Situationen manchmal eine Herausforderung. Ja, wenn man denkt, wenn ich mir das so genau überlege, lässt sich das, mein Wohlstand, mein Glück, lässt sich eigentlich ganz einfach erklären. Durch Umstände, durch Personen, die mir etwas ermöglicht haben, durch die Begabungen, die ich selber habe, ja, das lässt sich erklären. Ich meine, ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen, oder? Also ich merke manchmal auch, dass man gewissen Segen, den ich Gott zuschreibe, auch noch anders erklären könnte. Aber das möchte ich nicht, weil letztlich kommt doch alles von Gott. Das ist etwas. Dankbarkeit muss man sich entscheiden, auch wenn es einem schlecht geht. Ja, dann ist es natürlich ja, schwierig manchmal, dankbar zu sein, aber auch dann kann man dankbar sein. Es ist eine Herausforderung, aber es lohnt sich, denn es ist der beste Schutz vor Götzendienst. Darum hat ja Mose in seiner Abschiedsrede, da plädiert er ja für Dankbarkeit. Dankbarkeit, weil er wusste, was für einen Prozess da in Gang kommt, wenn Undank einmal die Überhand gewinnt, dann endet man im Götzendienst. Und Götzendienst ist der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende unserer Beziehung mit Gott. Es ist der Anfang vom Ende der Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat, weil Sklaverei oder Götzendienst ist ja Sklaverei, oder? Die Götzen kennen keine Erbarmen. Die schlimmsten Sklaventreiber, die es nur gibt auf der Welt. Und es ist auch das Ende des geistlichen Reichtums, den Gott schenkt, weil man ihn einfach nicht mehr sieht, nicht mehr wahrnimmt und je nachdem nicht mehr möchte. Und das trifft Gott mitten ins Herz. Weil Götzendienst ist ein Schlag in Gottes Gesicht. Müsst ihr euch das mal vorstellen, es ist ja völlig irgendwie völlig verdreht, oder? Gott segnet uns mit Gutem und dann beginnen wir, das Gute anzubeten. Jetzt soll ich euch das vorstellen, wenn ihr euch in Position von Gott versetzt, er beschenkt uns Menschen in seiner Güte und Großzügigkeit, mit Gesundheit. Und dann beginnen wir, diese Gesundheit anzubeten. Ja, könnt ihr draußen schauen, in unserem Umfeld, Gesundheit, höchste Gut, der Götze der Neuzeit. Oder beschenkt uns mit Wohlstand. Intelligenz, Schönheit, oder? Und wir beginnen die Schönheit anzubeten. Mit Kreativität beschenkt er uns. Und dann beten wir das an. Mit wohltuenden Menschen um uns herum beschenkt er uns. Und wir beginnen sie anzubeten. Mit geistlichen Erlebnissen der besonderen Art. Und wir beginnen sie anzubeten. Mit der Möglichkeit, uns selbst zu verwirklichen. Wir in der Schweiz haben ja unheimlich viele Möglichkeiten. Und dann beginnen wir sie anzubeten. Das muss Gott das Herz zerreißen, denke ich mir. Ich mir das vorstelle, Gott denkt, ich möchte ihn beschenken. Denkt sich was aus, mit dem er uns beschenken möchte. Und dann beten wir es an. Gott muss es das Herz zerreißen. Und ich glaube vor allem auch, weil er ja weiß, wie sehr das uns selbst schadet. Er möchte uns Gutes tun und dann wird es uns zu etwas Schlechtem. Wir versklaven uns freiwillig. Wir bringen uns um den Segen. Wir bringen uns um den geistlichen Reichtum und besiegeln unser Ende. Und wenn du das nicht möchtest, dann ist eben etwas, ein Gedanke, eine Selbstaufforderung, vergiss den Herrn nicht, um was er dir alles Gutes getan hat. Und dafür möchten wir uns einen Moment Zeit nehmen, einen Moment der Stille, in dem sich jeder überlegen kann, womit hat mich Gott beschenkt in der letzten Zeit? Was hat er mir Gutes getan? Wo habe ich seinen Segen erfahren? Was ist mir einfach zugefallen? Wovor wurde ich bewahrt? Und ich glaube und bin überzeugt, wir finden alle etwas. Aber es ist gut, sich das wieder vor Augen zu führen und sich daran zu erinnern. Das möchten wir jetzt tun. Und wir hören in dieser Zeit ein Musikstück. Und ich werde dann am Ende dieser Zeit mit uns beten. Thank you. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, in allen Lebenslagen, und wie es uns gerade geht und wie die Umstände sind, dass du es gut mit uns meinst. Ich möchte dir danken für all das Gute, das du in so unser Leben hineingeschenkt hast. Für all das Erbarmen, für all die Güte, die wir erlebt haben, für den Segen, den du uns gegeben hast, auch für den Überfluss, der hier und dort vorhanden ist. Wir wollen dich anbeten dafür, dich loben und preisen, dich bitten, dass wir das immer vor Augen behalten dürfen. Amen.